SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Korruption ist nicht zu akzeptieren. Das Departement Schneider-Ammann startet in der Seko-Affäre eine Untersuchung. Umstrittener Kauf von Staatsanleihen. Nun muss das oberste EU-Gericht klären, ob die Europäische Zentralbank ihre Kompetenzen überschritten hat. Klare Meinung des Bundesamtes für Gesundheit: Frauen ab 50 sollen weiterhin vorsorglich ihre Brüste röntgen lassen. Um 13 Uhr, immer mehr, immer größer gilt nicht, sagt Gianfranco Casper, Schweizer Mitglied im Olympischen Komitee zur Zukunft von Olympischen Spielen. Warum er immer noch vom Wintermärchen träumt, sagt Casper im Tagesgespräch um 1. Am Mikrofon ist Simon Loy. Guten Mittag. Langsam aber sicher kommt Bewegung in die Korruptionsaffäre im Seko. Ein Seko-Angestellter sitzt in Untersuchungshaft. Und auch intern werden die Vorwürfe untersucht. Unterdessen ist auch klar, wer Licht ins Dunkel bringen soll. Es ist der Zürcher Rechtsanwalt und Professor Urs Sachse. Der Bericht von Max Ackermann.
Jetzt werden die Korruptionsvorwürfe beim Seko intern untersucht. Endlich, kommentiert Rudolf Joder, dem Berner SVP-Nationalrat und Präsidenten der Geschäftsprüfungskommission, geht alles viel zu langsam.
Ja, selbstverständlich. Es besteht in diesem konkreten Sachverhalt die Gefahr, dass Spuren verwischt werden. Und es geht um sehr viel öffentliches Geld. Es geht darum, die Gesetze einzuhalten. Wir haben den Auftrag, diese Kontrollen durchzuführen und werden ganz sicher am Ball bleiben.
Bis in 10 Tagen will Joder einen Zwischenbericht auf dem Tisch haben. Laut Medienmitteilung aus dem Wirtschaftsdepartement erwarte man erste Resultate dagegen im Sommer. Liefern soll sie Professor Urs Sachser. Er ist Rechtsanwalt und lehrt Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Zürich. Er habe bereits mit der Arbeit begonnen und sei daran, sich einen Überblick zu verschaffen, erklärte er auf Anfrage. Mehr aber könne und wolle er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Nationalrat Joder hat viele Fragen an den Experten.
Warum hat das departementsinterne Kontrollsystem versagt? Warum war es möglich, dass eine Person, vielleicht sind es auch mehrere, während sehr langer Zeit solche Fehlverhalten an den Tag legen konnten, ohne dass jemand etwas bemerkt hat?
Der Schaden könnte in die Millionen gehen. Eine große Sache. Dass da der oberste Chef und politisch verantwortliche Bundesrat Johann Schneider-Ammann faktisch abtauche, will GPK-Präsident Joder nicht in den Kopf.
Es ist einfach unverständlich und politisch völlig falsch, wenn man sich in solchen Situationen dermaßen zurückhaltend verhält.
Auch der freisinnige Ständerat Hans Altheer wunderte sich gestern in der Sendung «Forum» auf Schweizer Radio SRF über seinen Parteikollegen Schneider-Ammann.
Wenn es so ist, wie man das gehört, ja, dann finde ich, dann muss man auch mal Stärke zeigen und sofort handeln.
Gehandelt worden ist nun. Es läuft ein Strafverfahren, ein Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft und nun geht's auch vorwärts mit der internen Untersuchung. Direkte Stellungnahmen von der Seko-Spitze oder von Bundesrat Schneider-Ammann gibt es aber weiterhin nicht.
Nun weitere Meldungen des Vormittags in der Übersicht mit Yvonne Lambrecker.
Frauen ab 50 sollen in der Schweiz weiterhin vorsorglich eine Mammographie machen lassen zur Brustkrebsfrüherkennung. Das Bundesamt für Gesundheit BAG hält an seinen bisherigen Empfehlungen fest, wie es in einer Mitteilung schreibt. Damit widerspricht das BAG dem Swiss Medical Board, einem medizinischen Fachgremium. Dieses hatte kürzlich in einem Bericht den Nutzen von Mammographieprogrammen in Frage gestellt. Das BAG stehe mit seiner Haltung im Einklang mit der Weltgesundheitsorganisation und zahlreichen europäischen Ländern. Unbestritten sei jedoch, dass die Qualität der Programme gefördert werden solle. Die Stützungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank EZB für den Euro könnten widerrechtlich sein. Zu diesem Schluss kommt das Deutsche Verfassungsgericht. Allerdings, das Gericht will nicht selbst darüber urteilen. Stattdessen hat es die Klage dem Europäischen Gerichtshof zur Entscheidung weitergeleitet. Es geht darum, ob das Versprechen der Europäischen Zentralbank, im Notfall unbeschränkt Staatsanleihen aus Euro-Krisenländern zu kaufen, rechtens ist. Mit diesem Versprechen, das EZB-Chef Mario Draghi im September 2012 abgegeben hatte, ist es gelungen, die Finanzmärkte zu beruhigen und ein Auseinanderbrechen der Eurozone zu verhindern. Die Verlautbarung des deutschen Verfassungsgerichts hat die Finanzmärkte am Morgen beunruhigt. Der Euro hat etwas an Wert eingebüßt. Das syrische Regime nimmt an der zweiten Runde der Friedensverhandlungen in Genf teil. Das gab Vize-Außenminister Faisal Mqdad gemäß dem syrischen Staatsfernsehen bekannt. Die Opposition hatte bereits nach der ersten Verhandlungsrunde erklärt, sie werde auch beim nächsten Treffen dabei sein. Die Friedensgespräche sollen am Montag wieder aufgenommen werden. Anfang Monat waren in Genf erste Verhandlungen ohne konkretes Ergebnis zu Ende gegangen. Die viertgrößte Schweizer Bank, die Zürcher Kantonalbank, konnte ihren Gewinn im Vergleich zum Vorjahr steigern. 2013 erzielte sie einen Konzerngewinn von fast 800 Millionen Franken. Im internationalen Geschäft hat die ZKB im letzten Jahr 1,4 Milliarden Franken an Kundengeldern verloren. Dies, weil sie sich im Zuge des Steuerstreits aus einigen Märkten zurückgezogen hat. Gleichzeitig konnte die Bank aber Neugelder von 800 Millionen verbuchen. Die USA haben einen weiteren Schweizer Vermögensverwalter angeklagt, weil er Amerikanern bei der Steuerhinterziehung geholfen haben soll. Der 52-Jährige hat für US-Bürger bis 2012 Auslandskonten bei mindestens 5 Schweizer Banken eröffnet und geführt, wie es in der Anklageschrift heißt. Er habe für eine Vermögensverwaltungsfirma in Zürich gearbeitet. Bei einem Schuldspruch drohen dem Angeklagten bis zu 5 Jahre Gefängnis. Die Menschen in der Schweiz lassen vermehrt ihr Leben versichern. Die Nachfrage nach Lebensversicherungen ist im letzten Jahr um 5,4% gestiegen, wie der Schweizerische Versicherungsverband mitteilt. Auch seien mehr Autoversicherungen abgeschlossen worden, sowie mehr Policen für Feuer- und Elementarschäden. Bei allen Schadensversicherungen zusammen nahmen die Versicherungen 1,6% mehr Prämien ein. Das vergangene Weihnachtsgeschäft hat den Schweizer Detailhändlern etwas mehr Umsatz gebracht als im Vorjahr. Pro Verkaufstag nahmen die Umsätze im Dezember real, also mengenmäßig, um 2,3% zu. Dies meldet das Bundesamt für Statistik. Josef Blatter möchte über 2015 hinaus Präsident des Weltfußballverbands FIFA bleiben. Dies sagte Blatter, der zum Zeitpunkt der Wahl 79-jährig sein wird, in einem Interview mit dem Westschweizer Radio. Wenn er gesundheitlich dazu in der Lage sei, wolle er die Arbeit bei der FIFA fortsetzen.
Si je suis en santé, mais actuellement je suis en bonne santé et je ne vois pas pourquoi je devrais maintenant penser à arrêter le travail et qui continue et surtout il y a beaucoup de personnes autour et qui disent il faut le suivi maintenant, il faut la continuation, il faut pas arrêter.
Allerdings schränkte Blatter ein, er werde nur kandidieren, wenn Verbände der FIFA dies wünschten. Wer Blatters Konkurrenten bei der Wahl im Juni 2015 sein werden, ist noch offen.
12.38 Uhr Rendezvous. Die Verlängerung der Verlängerung der Verlängerung der Verlängerung. Ärztestopp in der Schweiz. Premiere in Deutschland. Die Verfassungsrichter geben einen großen Fall ab. Es geht um nichts weniger als um Europa. Die neuen schicken Züge der Appenzeller Bahnen haben vieles, nur keine WCs.
Ich meine, es gibt immer Leute, auch Ältere, die plötzlich müssen, oder? Was machen sie denn? Sauerei.
Die Geschichte aus der Ostschweiz. Schließlich im Rausch des großen Geldes. Legales Geschäften mit Hanf in den USA. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.258 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.22,33 Franken gehandelt. Der Dollar zu 90,12 Rappen. Das Wetter. Zunächst regnet es noch vielerorts, gegen Abend lockern die Wolken im Westen auf. Morgen ist es in den Alpen mit Föhn noch lange freundlich, sonst ziehen rasch Wolken und später Regen auf. Es gibt 6 bis 9 Grad, mit Föhn sind bis zu 15 Grad möglich.
Für Hautärzte, Herzspezialistinnen oder Psychiater ist es in der Schweiz nicht ohne weiteres möglich, eine eigene Praxis aufzumachen. Grund ist der Zulassungsstopp für Spezialärzte. Dieser Stopp soll verhindern, dass die Spezialpraxen wie Pilze aus dem Boden schießen. Eigentlich eine Maßnahme, die auch mal vorbei sein sollte. Doch unterdessen gilt bereits zum vierten Mal ein solcher Zulassungsstopp. Eingeführt hat ihn das Parlament im letzten Sommer mit dem Versprechen, es sei nun das letzte Mal. Von wegen, zeigt jetzt der Bericht von Monika Zumborn.
Die Kritik im Parlament letztes Jahr war heftig, die Zweifel groß, ob eine Beschränkung der Spezialärzte tatsächlich die Kosten im Gesundheitswesen senkt. Ratlosigkeit machte sich in der Debatte breit.
Wir sollten uns in Zukunft in diesen Fragen nicht mehr durchwursteln.
Es mag zutreffen, dass die heutige Vorlage wiederum eine primitive Vorlage ist.
Es scheint eine Never-Ending-Story zu werden.
Als beste aller schlechten Lösungen wurde der Zulassungsstopp im letzten Sommer wieder eingeführt, zum vierten Mal innerhalb von 12 Jahren. Seither können Kantone Spezialärzten wie Psychiatern oder Dermatologen verbieten, eine eigene Praxis zu eröffnen, dies, falls es bereits genügend in einer Region gibt. 16 Kantone machen davon Gebrauch und sie wollen dies auch weiterhin tun, auch wenn der aktuelle Zulassungsstopp in 2,5 Jahren auslaufen wird. Michael Jordi, Generalsekretär von der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren.
Wir haben heute in der Tat einen Bedarf, ein solches Instrument weiterhin zur Verfügung zu haben, gerade eben in städtischen Regionen, wo wir sehr viele Praxisanmeldungen haben, welche nicht nötig wäre.
Die Kantone wollen den Zulassungsstopp also nicht aus der Hand geben. Ihr Wort hat Gewicht, denn sie sind für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zuständig. Für den runden Tisch, der auf Geheiß von Bundesrat Alain Berset nach Alternativen sucht, heißt dies, der Zulassungsstopp wird von der neuerlichen Notmaßnahme zum langfristigen Steuerungsinstrument. Damit rechnen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des runden Tisches, nicht nur die Kantone, sondern auch die Krankenkassen oder die Patientenorganisationen. Die Ärzte haben sich immer gegen den Zulassungsstopp gewehrt, weil er ein teilweises Berufsverbot bedeutet. Heute stellt Jürg Schlupp, Präsident der Ärztevereinigung FMH, klare Bedingungen an einen Zulassungsstopp.
Wenn schon so ein Stopp, dann nur mit Qualitätskriterien.
Zum Beispiel sollen jene Spezialärzte, die doch noch eine Praxisbewilligung erhalten, das Schweizer Gesundheitssystem gut kennen müssen, also eine bestimmte Zeit in einem Schweizer Spital gearbeitet haben. Und sie sollen die jeweilige Landessprache beherrschen. Bereits heute gilt ein ähnlich eingeschränkter Zulassungsstopp. Davon ausgenommen sind zudem Hausärztinnen und Ärzte. Einig ist man sich am runden Tisch also, dass es den Zulassungsstopp auch in Zukunft braucht, um den Bedarf an Ärzten besser zu steuern. Offen bleibt, ob damit auch tatsächlich Gesundheitskosten eingespart werden können.
Die Europäische Zentralbank EZB, sie steht also im Visier des deutschen Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. Die Kritik der Deutschen an dieser EZB ist groß und trotzdem wollen die Deutschen nicht über die EZB richten. Wir erklären, warum das alles von Bedeutung ist. 4 Fragen, 4 Antworten.
Worum geht es in den Fällen, die Karlsruhe jetzt an den Europäischen Gerichtshof weiterreicht?
Es geht um die Bereitschaft der Europäischen Zentralbank EZB, notfalls Staatsanleihen eines Eurolandes zu kaufen, und zwar so viele wie nötig, wenn dieses vor der Pleite steht und der Währungsraum auseinanderzubrechen droht. EZB-Chef Draghi kündigte diese Bereitschaft im Sommer 2012 an. Wir werden alles tun, um den Euro zu erhalten, sagte er da, und glauben Sie mir, es wird reichen. Die Worte wirkten, die gefährliche Misstrauenskrise des Euro und mehrerer Euro-Länder beruhigte sich schlagartig, ohne dass die EZB auch nur eine einzige Staatsanleihe kaufen musste bis heute.
Jetzt beschäftigt sich der Europäische Gerichtshof mit den Anleihenkäufen. Was bedeutet das für den Euro?
Es ist ein gutes Zeichen. Das deutsche Verfassungsgericht ist gegenüber Staatsanleihenkäufen durch die Zentralbank sehr kritisch. Die Finanzmärkte fürchten sich davor, dass das Gericht die EZB in die Schranken weisen und die Eurokrise wieder anfachen könnte. Jetzt klärt der Europäische Gerichtshof die Frage der Rechtmäßigkeit von Anleihenkäufen und von ihm erwarten viele Beobachter ein EZB-freundliches Urteil.
Wofür kritisieren die deutschen Richter die Europäische Zentralbank?
Mit Anleihenkäufen würde die EZB ihre Kompetenzen überschreiten, sagen die deutschen Richter, und nicht mehr nur Währungs-, sondern auch Wirtschaftspolitik betreiben. Und sie kritisieren auch die Auswirkungen von Anleihekäufen. Dadurch würden die Schuldenstaaten vom Spar- und Reformdruck entlastet. Der EZB drohten große Verluste und das Ganze liefe hinaus auf eine in der EU nicht vorgesehene Umverteilungspolitik von finanziell starken zu finanziell schwachen Staaten. Die deutschen Richter lassen aber ein Hintertürchen offen. Falls ein Anleihekaufprogramm nicht unendlich groß ist, falls es so ausgestaltet wird, dass der Reform- und Spardruck bleibt und falls die EZB das Verlustrisiko minimiert, dann könnte es allenfalls rechtskonform sein. Die Richter verlangen also Grenzen und Präzisierungen.
Warum weisen die deutschen Richter den Fall an den Europäischen Gerichtshof weiter?
Das ist auf den ersten Blick merkwürdig, wo sie doch zugleich sehr genau zu wissen scheinen, was die EZB allenfalls darf und was nicht. Handkehrum anerkennen sie damit, dass die Europäische Zentralbank als europäische Institution dem höchsten europäischen Gericht unterstellt ist und nicht dem deutschen Verfassungsgericht. Hätten sie anders gehandelt, wäre womöglich nicht nur der Euro ins Trudeln geraten, sondern auch die Welt der Juristen in ganz Europa. So aber ist der Ruf von Karlsruhe nach Grenzen und Präzisierungen eines Anleihenkaufprogramms wohl als Aufforderung an die deutschen Politiker zu verstehen. Falls die EZB tatsächlich einmal kaufen würde, müsstet ihr von Fall zu Fall darauf achten, dass die Grenzen eingehalten würden.
Unser Mann in Brüssel, Urs Bruderer, hat auf 4 Fragen 4 Antworten gegeben im Rendezvous. Jetzt ist klar, wer die Swissmutter Lufthansa in die Zukunft steuern soll. Neuer Chef ist der 47-jährige Carsten Spohr. Roman Wachschauer von der ARD.
Neuer Vorstandsvorsitzender der Lufthansa wird der bisherige Passagechef Carsten Spohr. Das hat der Aufsichtsrat des Unternehmens heute offiziell beschlossen. Damit ist es der Kandidat geworden, der in den letzten Monaten immer wieder als möglicher Nachfolger von Christoph Franz gehandelt wurde. Der 47 Jahre alte Spohr hat fast sein ganzes bisheriges Berufsleben bei der Lufthansa verbracht, machte dort zunächst die Ausbildung zum Piloten und stieg später immer weiter im Konzern auf. Unter anderem war er bis Ende 2010 Chef der Lufthansa Cargo, bevor er in den Konzernvorstand wechselte. Mit der heutigen Entscheidung geht eine fast 5 Monate dauernde Suche nach einem neuen Konzernchef zu Ende. Carsten Spohr wird am 1. Mai den Chefsessel von Christoph Franz übernehmen. Dieser wechselt in den Verwaltungsrat des Pharmakonzerns Roche. Das hatte er überraschend im vergangenen September angekündigt.
Zur Not kann ich ja noch im Zug auf die Toilette, denkt sich, wer eine längere Reise vor sich hat. Im Appenzellerland soll das in Zukunft nicht mehr möglich sein. Die dortigen Bahnen wollen in den neuen Zügen nämlich keine Toiletten mehr einbauen. Sauerei, ruft die Kundschaft. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher.
Es war ein Stich ins Wespennest, als die Appenzeller Bahnen vor rund einer Woche bekannt gaben, dass ihre Passagiere ab 2017 ihre Notdurft nicht mehr während der Fahrt verrichten können.
Schrecklich, gehört doch dazu.
Das sollte man schon ein WC rein tun. Vor allem, wenn sie mit Kleinkindern unterwegs sind.
Ich meine, es gibt immer Leute, auch Ältere, die plötzlich müssen, oder? Was machen sie denn? Sauerei.
Im Behindertengleichstellungsgesetz steht es schwarz auf weiß. Wenn nicht mindestens ein WC behindertengerecht gebaut werden kann, darf es auch für Menschen ohne Behinderung keine Toilette geben. Für Bruno Eberle, den Vizepräsidenten der Organisation ProBahn Schweiz, welche Kunden im öffentlichen Verkehr vertritt, ein Vorwand.
Ja, das ist ein bisschen eine trotzige Haltung. Wenn es halt für die Breite der Züge wirklich nicht möglich ist, um einen Invaliden WC einbauen, dann einfach sagen, gut, dann für die 98% nicht behinderte Kundinnen und Kunden einfach auch kein WC einbauen, einfach aus dem Grund. Da ist eine magere Begründung nach unserer Meinung.
Es gäbe nämlich die Möglichkeit, beim Bundesamt für Verkehr eine Ausnahmebewilligung zu beantragen. Für das sehe sie aber keine Veranlassung, erklärt die Behindertenorganisation Pro Infirmis und deren Sprecher Marc Zumbühl.
Ja, es war ein bisschen eigenartig, dass man hier probiert, den Schwarzpeter den Menschen mit Behinderung zuzuschieben.
Und weiter?
Ein Gesetz ist ein Gesetz und das Gesetz haben nicht Menschen mit Behinderung erfunden und an Gesetz hält man sich in diesem Land.
Marc Zumbühl von Pro Infirmis versteht die ganze Aufregung nicht. Schließlich gäbe es bereits mehrere Nahverkehrszüge in der Schweiz ohne WC, beispielsweise auf den Regionallinien Bern-Solothurn oder Basel-Rodersdorf. Auch die neuen Züge der Appenzellerbahnen kämen daher gut ohne Toilette aus.
Die Tango-Kombinationen sind eigentlich eine Art Tram. Und in einem Tram hat es auch kein WC, genauso wenig wie es in einem Postauto WC hat. Also von dort her ist das jetzt überhaupt nicht tragisch.
Nur die Fahrzeit von Trogen nach Appenzell beträgt eine gute Stunde. Mit Druck auf der Blase und ohne WC für viele Menschen keine angenehme Vorstellung. Die öffentliche Empörung scheint bei den Appenzellerbahnen Wirkung zu zeigen. Mediensprecher Alexander Liniger gibt sich gegenüber Schweizer Radio SRF gesprächsbereit.
Wir sind im Moment in Abklärungen mit dem Hersteller Stadler zu diesem Thema. Ja, wir möchten eigentlich nächste Woche detaillierter zu dieser Fragestellung informieren, die jetzt doch recht viele Emotionen hatte.
Neue Eisenbahnwagen mit Toilette? Dieser Zug scheint im Appenzellerland also noch nicht abgefahren zu sein.
10:50, gleich hier im Rendezvous Cannabismarkt USA. Doch zuerst Besuch im Lawinencamp. Diesen Winter sind in der Schweiz bereits 12 Menschen in Lawinen gestorben und auch in diesen Tagen dominiert auf der Gefahrenkarte die Farbe Orange, das heißt erhebliche Lawinengefahr. Nun haben die SUVA und das Schweizerische Lawinenforschungsinstitut die Internetseite White Risk lanciert. Diese Seite soll helfen, Unfälle möglichst zu verhindern. In einem Kurs lernen Wintersportler, wie sie ihre Bergtour dank digitaler Hilfe besser vorbereiten können. Priska Dellberg hat einen solchen Kurs im Wallis besucht.
Im Kurslokal in Saint-Luc sitzen 2 Frauen und 6 Männer vor ihren Laptops. Auf den Bildschirmen die digitale Landeskarte vom Val d'Anivier. Die Kursteilnehmer zeichnen am Bildschirm die Route auf den Gipfel Bella Tola ein. Hier soll es später hingehen. Bergführer Stefan Harvey hilft bei der Vorbereitung. Er arbeitet beim Lawinenforschungsinstitut SLF und hat die Internetseite whiterisk.ch mitentwickelt.
Das Wichtigste, was wir jetzt hier überbringen wollen, ist, dass man sich gut vorbereitet mit einer guten Karte, damit man möglichst das Risiko reduzieren kann.
Bisher mussten sich Wintersportler ihr Wissen auf verschiedenen Internetseiten, in Büchern und auf Landeskarten zusammensuchen. Auf whiterisk.ch sind erstmals alle Informationen an einem einzigen Ort abrufbar. Lawinenbulletin, Wetterbericht, Landeskarten. Das schätzen die Kursteilnehmerinnen.
WhiteRisk ist ein super Tool, weil es einfach sexy ist. Ja. Und das hat gefehlt. Bisher war die Tourenvorbereitung das, was man mit einer alten Karte gemacht hat und mit einem roten Stift. Und jetzt hat man ein wunderbares Tool, das sehr ansprechend gestaltet ist.
Und dadurch, dass es einfacher wird, wird es auch zugänglicher, denke ich. Und mehr Leute nutzen das.
Die vielen tödlichen Lawinenunfälle am Anfang dieser Saison waren für die meisten hier mit ein Grund, sich für diesen Kurs anzumelden.
Ja, die haben einfach nochmal ins Gedächtnis gerufen, dass man wirklich am Ball bleiben muss und das auch trainieren muss, das Ganze. Deswegen habe ich mich da auch nochmal intensiv jetzt im Januar mit beschäftigt und bin dann auch da hier dazugekommen im Prinzip.
Sagt dieser Kursteilnehmer und lädt die Tourenvorbereitung vom Computer auf sein Handy, damit er auch unterwegs auf die Karte sehen kann. Eine App, die zur Internetseite gehört, ermöglicht das. Nicht nur junge Wintersportler interessieren sich für diese Art der Tourenvorbereitung, sagt Bergführer Stefan Harvey.
Von Pensionierten höre ich immer wieder, wie cool das ist, wenn man da so animierte Sachen anschauen kann. Also das ist überhaupt nicht altersbegrenzt.
Nur auf diese digitale Vorbereitung und Karten auf dem Handy dürfe man sich allerdings nicht verlassen. Ein Ausdruck der Tourenvorbereitung oder eine Landeskarte gehört trotzdem in den Rucksack.
Also es braucht ein Backup, weil die Handys, mit denen tut man noch telefonieren, SMS schicken und weiss ich was alles. Und irgendwann ist der Akku leer.
Eine Stunde später stehen die Kursteilnehmer des White Risk Camps im Skigebiet von Saint-Luc. Sie kontrollieren, ob alle lawinenverschütteten Suchgeräte eingeschaltet sind. Dann kann es losgehen zum Gipfel des Bella Tola. Sich dank White Risk so gut vorbereitet zu haben, gibt den Kursteilnehmern Vertrauen, aber keine absolute Sicherheit.
Darum ist auch das Risk drin und nicht safe. Das könnte man auch sagen, safe. Aber das Wort Sicherheit gibt es für mich in der Lawinenkunde eigentlich nicht, sondern es ist einfach ein Risikomanagement, das ich mache.
Sagt Bergführer Stefan Harvey, dem wie allen hier bewusst ist, auch mit den neuesten digitalen Hilfsmitteln lässt sich die Natur nicht beherrschen.
Der jamaikanische Reggae-Musiker Peter Tosh sang es immer wieder. Legalisiere das Marihuana-Rauchen. In den USA wurde Peter Tosh nun endlich erhört. Über 20 Jahre nach seinem Tod haben die Bundesstaaten Colorado und Washington Cannabis entkriminalisiert. Das freut findige Geschäftsleute auch in Kalifornien. Von dort Priscilla Imboden.
How you doing, boss? Excellent. Just got to see your rec and ID.
Harborside Health, eine Klinik für medizinisches Cannabis in Oakland. Die Besuchenden müssen am Eingang ihre Identitätskarte vorweisen, sowie die Erlaubnis eines Arztes. Drinnen eine lange Theke aus Holz, Glasvitrinen, in denen getrocknete Cannabisblütentrauben verschiedenster Art ausgestellt sind. Es riecht nach Hanf. Rund 1000 Kundinnen und Kunden gehen hier täglich ein und aus.
We are happy to supply cannabis to whoever it's legal for them to purchase.
Wir verkaufen Cannabis allen, die es legal kaufen dürfen, sagt Steve DeAngelo, Gründer und Besitzer der Klinik Harborside Health Center. Er ist ein alteingesessener Cannabis-Aktivist, trägt zwei lange graue Zöpfe und einen schwarzen Hut. Seine Firma ist heute der größte legale Cannabis-Detailhändler im ganzen Land. Der Verkauf von Marihuana für den medizinischen Gebrauch ist hier in Kalifornien legal, sowie in insgesamt 20 US-Bundesstaaten. Die Bundesstaaten Colorado und Washington erlauben seit diesem Jahr den Konsum von Cannabis für alle Erwachsenen. Auch konventionellere Geschäftsleute beginnen sich fürs Cannabis-Geschäft zu interessieren. Investoren wie Christian Grow, Partner von Privateer Holdings, einer Beteiligungsgesellschaft in Seattle, 1000 Kilometer weiter nördlich. Die Industrie hier in Washington State wächst rasant, sagt er. Rund 7000 Firmen haben sich für eine Lizenz beworben, um Marihuana herzustellen oder zu verkaufen. Privateer Holdings investiert etwa in eine Online-Datenbank über Hanfprodukte. Auch die Investitionsfirma ArcView mit Sitz in San Francisco verbreitet Goldgräberstimmung. Laut ihren Schätzungen wird der Cannabismarkt in diesem Jahr von 1,5 auf 2,6 Milliarden Dollar zulegen. ArcView-Chef Troy Dayton.
That's a 68% growth rate, making it the fastest growing industry in the US.
Das ist eine Wachstumsrate von 68%. Damit ist es das am stärksten wachsende Geschäft der USA. Es beinhaltet viel: Cannabis, Verdampfungsgeräte, Lampen zur Beleuchtung der Pflanzen, Geräte, die den Pflanzen das Öl entziehen, E-Zigaretten, essbare Cannabisprodukte. Ganz unproblematisch ist das Geschäft aber noch nicht. Zwar ist der Hanfkonsum und Verkauf in einzelnen Gliedstaaten teilweise oder ganz erlaubt. Auf US-Bundesebene ist Cannabis aber nach wie vor eine illegale Droge. Deshalb wartet die Tabakindustrie ab. Und die Banken akzeptieren kein Geld aus dem Marihuana-Geschäft. Für alle befragten Investoren ist das hinderlich, auch für die Klinik von Steve DeAngelo in Kalifornien. Wir sind gezwungen, praktisch ausschließlich mit Bargeld zu operieren. Wir haben einen Bankomat in unserem Laden. Wir bringen monatlich mehrere hunderttausend Dollar in Bar ins Rathaus hier in Oakland, um die Steuern zu bezahlen. Das ist heikel, denn Oakland gehört zu den gefährlichsten Städten der USA. Steve DeAngelo und seine Kollegen im wachsenden Cannabis-Geschäft sind aber überzeugt. Es werde nicht mehr lange dauern, bis Marihuana im ganzen Land legal sein werde. Dann wird sich zeigen, wer bereit sein wird, die Ernte einzufahren.
Priscilla Imboden aus den USA. Eins vor eins. Er ist ein Kritiker der Olympischen Spiele in Sotschi, sagt, dass viele Geld mache den Sport kaputt. Wir haben das IOC-Mitglied Gianfranco Casper im Tagesgespräch, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Yvonne Lambrecker.
Jetzt handelt das Departement von Johann Schneider-Ammann. Der Zürcher Staatsrechtsprofessor Urs Sachse soll die SECO-Korruptionsaffäre untersuchen. Ein Mitarbeiter des SECO ist in Untersuchungshaft. Gemäss Berichten im Tagesanzeiger und der Bund soll der Mitarbeiter Informatikunternehmen überteuerte Aufträge zugeschanzt haben. Frauen ab 50 sollen in der Schweiz weiterhin vorsorglich eine Mammographie machen zur Brustkrebsfrüherkennung. Das empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit weiterhin. Das BAG reagiert damit auf einen Bericht des Swiss Medical Boards, welches den Nutzen von Mammographieprogrammen in Frage stellt. Das syrische Regime will bei der zweiten Runde der Syrien-Friedensverhandlungen in Genf dabei sein. Die Opposition hatte bereits nach der ersten Verhandlungsrunde eine Teilnahme zugesagt. Die Gespräche sollen am Montag beginnen. Anfang Monat waren in Genf erste Verhandlungen ohne konkretes Ergebnis zu Ende gegangen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.